Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von How I Got Into Fintech, Karrierewege in die Branche. Und da das ja jetzt nicht mehr die erste Folge ist, wissen die Hörer, die uns jetzt schon mal eingeschaltet hatten vorher, denke ich auch schon mal ganz gut Bescheid, um was es hier geht. Wir sprechen mit Leuten aus der Fintech-Branche und zeichnen so ein bisschen nach, wie sie da reingekommen sind und was es dafür benötigt hat. Mit mir zusammen ist die liebe Christina Casala, die durch den Podcast führt mit mir gemeinsam. Hallo Christina.
Hallo Sebastian und vor allen Dingen hallo Chris. Ich freue mich, dich zu sehen, auch wenn unsere Hörer dich nur hören werden.
Ich freue mich, dass ich hier so zu früher Stunde bei einem neuen Format eingeladen bin und ich bin ja schon häufiger bei euch Gast gewesen. Immer wieder schön bei euch.
Genau, Christopher, du bist CEO und Co-Founder von Kontist, aber nicht nur von Kontist, sondern von gefühlt 700 Millionen anderen Unternehmen auch. Du hast schon ganz früh begonnen mit deiner Gründertätigkeit. Und ich glaube, wir haben in dem Podcast jetzt in den nächsten 60 Minuten ziemlich viel aufzuarbeiten. Und du bist jetzt auch, und das finde ich total cool, du bist jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie so auf eine, gibt's ja auch ganz oft, ne, auf so eine Elite-Uni gegangen ist und dann hier straightforward und dann ins Consulting und dann ins Top-Management, sondern du hast eigentlich so alles Mögliche mal gemacht. Und ich will es auch eigentlich am liebsten dir überlassen, da mal so ein bisschen Einstieg zu finden. Aber wir würden vielleicht momentan trotzdem deine jetzige Position mal so als Ankerpunkt nehmen. Also du bist jetzt CEO und Co-Founder von Kontist. 2015 habt ihr damit angefangen sozusagen. Und erklär mal so ein bisschen, was ist Kontist, was macht ihr und was hat es mit Fintech zu tun?
Ja, ich meine, das ist so wahrscheinlich dann das wirkliche Fintech. Wir werden sicherlich nachher nochmal drüber diskutieren, was war denn eigentlich davor und waren das auch schon Fintechs. Aber Kontist ist ein Geschäftskonto und mittlerweile auch ein Steuerservice für Selbstständige. Also wenn man als Selbstständiger zu uns kommt, dann übernehmen wir A, das gesamte Banking und dann auch ultimativ die Buchhaltung und auch bis zur Steuererklärung alles in einer Hand. Und das machen wir für Selbstständige.
Okay, Christopher, der Sebastian hat es ja eingangs gesagt, du hast ja gefühlt 700 Millionen weitere Unternehmen gegründet. Deswegen sollte man ja meinen, du bist irgendwie 187 und hast ein Bart wie Methusalem. Das stimmt ja gar nicht. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du?
Also wenn man mich mal, du hast mich vorher auf die Business School, da bin ich aber schon auch gewesen. Ich hab einen lustigen Werdegang hinter mir. Ich war damals auf der Copenhagen Business School und habe da studiert, meinen Bachelor gemacht. Und damals, weil gerade eher das von Bart von Methusalem, damals hatte ich einen langen geflochtenen Zopf als Bart, wahrscheinlich so 10 Zentimeter lang. Und ich habe mich als in der Business School auch immer als Outsider gefühlt. Irgendwie habe ich da nicht so richtig hingepasst. Das war ein reines Versehen, dass ich da studiert habe, weil ich habe meine Frau, die ist Dänin, kennengelernt in Frankreich. Wir haben auch ein bisschen versucht, in Frankreich zu studieren. Ja, da kommt aber ins System nicht so richtig rein, wenn man Franzose ist. Und dann damals, das war noch in den 90er Jahren, gab es in ganz Europa, wenn man jetzt nicht nach England gehen wollte, kein einziges Undergrad-Studienprogramm, das man ganz auf Englisch studieren konnte, außer in Kopenhagen. Jetzt meine Frau Dänin hat sich auch dann gut ergeben und da bin ich da zufällig reingekommen, hatte den höchsten NC, ich hatte eine sehr schlechte Abiturnote, über andere Möglichkeiten gab es dann die Möglichkeit da reinzukommen und dann bin ich da in dieser Business School gelandet und habe dann aber später, und das ist auch sicherlich Teil meines Werdegangs, habe ich auch in der UDK, an der Universität der Künste, dann hier meinen Master gemacht in Electronic Business. Also ich sag immer, ich habe so beides erlebt, sowohl die etwas kreativ-künstlerische Zeit und dann aber auch die Business School und das macht mich, glaube ich, sicherlich auch und viel von meiner Persönlichkeit heute. Man kann mich, glaube ich, nicht so ganz klassisch in irgendeine Schublade stecken und ja, das hat mich aber, glaube ich, in meinem Berufsleben auch immer stark beeinflusst, genau diese Spannung zwischen, sag ich mal, Kommerz und Kunst.
Ich habe ganz kurz eingehakt, also du sprichst laut deines LinkedIn-Profils verhandlungssicher Englisch und Deutsch und Deutsch natürlich, ja, okay, war jetzt blöd, ja, also Dänisch, Englisch, Französisch und Deutsch, ja, und alles fließend. Also Dänisch vielleicht nicht ganz so sehr.
Wir könnten den Podcast sicher auch auf Französisch machen. Ja.
Da würde ich nicht mithalten.
Würde ich ein paar mehr Fehler machen, aber es geht. Ich spreche mit meiner Frau Französisch tatsächlich jeden Tag. Ja. Das von dem her ist es relativ fit und so. Und Dänisch, ich habe 4 dänische Kinder. Hier wird 50% der Zeit in meinem Haushalt Dänisch gesprochen. Von dem her, ich sag mal so auf einem Business-Level, wenn ich eine Präsentation machen müsste, müsste ich schon ein bisschen mich anstrengen. Aber privat kann ich alles hoch und runter auch auf Dänisch machen. Ja.
Okay, ich bin froh, dass wir uns auf Deutsch treffen und ansonsten hätte ich nämlich wirklich nochmal mein Wörterbuch rauskramen müssen und die Grammatik auffrischen am Französischen. Wenn man es ja nicht täglich spricht, dann geht einem ja sehr viel verloren in der Sprache. Genau, aber du hast ja jetzt gerade schon im Schnellverfahren auch nachgezeichnet, was dich so auszeichnet. Auf der einen Seite eben dieses Businessmäßige, auf der anderen Seite dieses Kreative. Würdest du uns bitte kurz beschreiben, so, was du für so ein Background hast, so von Seiten deiner Eltern? Also bist du durch sie geprägt? Waren das alles Unternehmer oder waren das jetzt so crazy Künstler auf einer Aussteigerinsel? Also wie würdest du deine Herkunft beschreiben?
Als erstes Mal, dann kriegt man immer die Lache oder die Ohrfeigen auf die Seite. Gleich bin ich ja mal Waldorfschüler. Und das war schon in der vierten Generation. Meine beiden Urgroßeltern haben tatsächlich direkt mit Rudolf Steiner zusammengearbeitet. Das heißt, ich komme so aus so einer Waldorf-Dynastie per se. Ist ganz, wie gesagt, schon mein Großvater, mein Vater, ich und meine Kinder. Wir sind alle quasi auf diese Schulen gegangen. Was natürlich auch ein gewisses, vieles ist da oftmals Klischee. Da wird man sich drüber lustig gemacht, der Namen tanzen und dies und jenes und so. Aber natürlich sind diese Schulen schon, haben gewisse Vorzüge. Zum Beispiel des freien Denkens, ne, und auch von Anfang an against the establishment. Auf jeden Fall auch in den 80er Jahren, wo ich in die Schule gegangen bin, das war nicht unbedingt einfach. Da musste man sich schon auch oft dafür entschuldigen, dass man das getan hat. Aber da lernt man natürlich auch von Anfang an quasi auch gegen den Strich zu denken. Ich komme aus einer Großfamilie. Ich habe selber 4 Geschwister, also wir waren zu 5. Auch das ist das. Mein Vater war Arzt und hat sich dann irgendwann auch so um die 35, ne, ich war noch, weiß nicht genau, wie alt er war, er selbstständig gemacht mit seiner eigenen Praxis. Das hat nie jemand verstanden, weil immer alle so, warum, du kannst doch Chefarzt werden in der Klinik, ist doch irgendwie, die Karriere ist vorgezeichnet, aber das war für meinen Vater irgendwie auch ganz, ganz, ganz klar. Er wollte seine eigene Praxis, sein eigener Chef sein und so. Und ich glaube schon, dass das ganz stark auch mitprägt. Ja, ich meine, mein Bruder ist Künstler, ist in dem Sinne auch selbstständig. Meine anderen Geschwister, eine andere ist Ärztin, bis jetzt noch nicht selbstständig. Was nicht wird, kann auch werden. Mein anderer Bruder arbeitet gerade für mich, aber hatte vorher eine Bar aufgemacht, also hat auch was Selbstständiges gemacht. Also das heißt, in dem Sinne, wir haben, glaube ich, das schon auch mit in gewisser Weise mit der Muttermilch mitbekommen, ja, obwohl es jetzt nicht per se irgendwie erzogen ist oder so, ne, sondern es ist halt irgendwie das Selbstständigsein, ich glaube, als Wort an sich hat ja vielerlei Bedeutungen, auch in der Erziehung und so, aber ich glaube, das führt dann auch ganz, ganz natürlich dahin und wir haben ja mit Kontist auch eine Stiftung, die sich ja auch sehr stark für dieses Entrepreneurship und selbstständig und für Selbstständige einsetzen. Da saßen wir mal, weißt du, im Gründungsteam zusammen eines Abends und redeten so ein bisschen darüber, ne, wo wir eigentlich alle herkommen. Die gleiche Frage, die ihr mir ja gerade gestellt habt. Und da war schon sehr prägnant, dass im Endeffekt, ich glaube, von den 8 oder 10 Leuten, die da saßen, bis auf einen oder eine, alle quasi zumindest ein Elternteil selbstständig war. Ja, also ich glaube schon, das wird man von zu Hause sehr geprägt, so wie ich in meiner Statistik gelesen habe. Lehrer, Kinder werden häufig auch Lehrer, das ist so. Ja, so ist, glaube ich, schon auch bei Selbstständigen ganz stark so, wenn man das mal von zu Hause mitgesehen hat, dann hat man da einen großen Drang dazu.
Ganz kurze Zwischenfrage, wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt immer noch 46, ja, genau.
Immer noch, ja.
Ich meine, die Zeit geht ja immer weiter, ne? Man verliert halt irgendwann den Überblick.
Ja, wenn man viel zu tun hat, dann ist es ja auch gut. Man macht sich über sowas dann gar keine Gedanken mehr. Wir haben jetzt einen ganz guten Einblick bekommen. Also wo ist das eigentlich hergekommen, so dieses unternehmerische Denken bei dir? Und wann hast du dich dafür angefangen zu interessieren? Also das ist ja dann praktisch auch schon von Kindesbeinen an sozusagen, so, also in der DNA drin. Praktisch.
Aber wenn ich vielleicht da einhaken kann, weil daran habt ihr mich jetzt nicht gefragt, aber ich glaube, es war, glaube ich, sehr, sehr prägend. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Wie gesagt, ich gehe jetzt auch gerade in Schulen und mache hier mit den Schülern und meine Tochter will jetzt gerade mit 16 ihre erste Schülerfirma gründen und so. Also da denkt man ja auch viel drüber nach, so wie war es denn bei einem selber, ne? Und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich kam gerade aus England zurück, muss ich vielleicht so gerade Anfang 16 gewesen sein, auch, ja genau, dass ich da mit zwei befreundeten Eltern, also nicht meinen Eltern, aber Freunden von Freunden, mit deren Hilfe zusammen ein Jugendcafé, Subway hieß es, ihre Zeit aufgemacht habe. Es war Non-Profit und so, haben wir betrieben, aber richtiges Café mit allem drum und dran, mit vielen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Und wir waren so eine Gruppe von 10, 15 Jugendlichen in dem Alter, die das quasi gemacht haben. Und ich glaube auch schon, das an sich hat auch wahnsinnig dabei geholfen, wenn man in dem Alter so ein Projekt machen kann, wirklich das auch finanzieren muss, dafür stehen muss, arbeiten muss, Abrechnungen planen muss, also Eventplanung machen und all diese ganzen Geschichten. Das habe ich dann bis zu meinem Abitur weitergemacht. Das war, glaube ich, auch noch so einen der ganz, ganz starken prägenden Faktoren. Ja, das ist, ich auch jetzt versuche mit meinen eigenen Töchtern ganz stark so, komm, versuch doch, mach doch, weil ich glaube, wenn man in der Schulzeit sowas auch noch tut und macht, ja, dann hat man einfach sehr schön die Möglichkeit, glaube ich, darauf später aufzubauen. Ne?
Ja. Aber Subway hieß es, ne? Wie die US.
Ja, ja, ich kam gerade aus England wieder wahrscheinlich, bin dann ja in London zur Schule gegangen. Ich nehme mal an, dass das dann mich da inspiriert hat.
Aber du hast es jetzt schon mehrfach durchklingen lassen. Du warst in Großbritannien in der Schule, du warst in Dänemark. Du hast offensichtlich eine sehr internationale Ausbildung genossen. Hast du das angeregt oder musstest du immer mit, weil dein Vater irgendwie überall irgendwie mal medizinischen Dienst hatte? Oder wie ist das passiert, dass du in so vielen Ländern schon so früh auch gelebt hast?
Ja, ich bin tatsächlich, glaube ich, das erste Mal war es in der 6. Klasse, glaube ich, oder so. Mein Vater hatte eine Freundin in Frankreich, die hatte auch irgendwie 3 Kinder, auch ein bisschen in meinem Alter, da bin ich das erste Mal hin. Nee, das war tatsächlich überhaupt nicht. Mein Vater hat auch, glaube ich, seine Lebzeit, seinen Heimatort niemals mehr als 50 Kilometer verlassen. Also überhaupt, es gab keine familiäre Bindung, aber ich habe damit angefangen. Genau, ich bin schon sehr früh, bin dann auch nochmal in Frankreich gewesen und habe dann, glaube ich, auch fast 20 Jahre, wenn man es zusammen zählt, über die, ne, jetzt von meinen 46 im Ausland gelebt. Das war für mich immer so das Allergrößte. Ich wollte das unbedingt, schon ganz früh. Ich wollte eigentlich auch Diplomat werden. Habe auch irgendwann mal an der Prüfung einmal teilgenommen. Es klingt zwar komisch, wenn man mich heute kennt, würde eigentlich auch irgendwie gar nicht passen, aber genau deswegen, weil ich dieses Reisen, ich wollte immer alle 3 Jahre, ja, ich meine nur so der Beamtenteil, ich glaube, damit würde ich überhaupt nicht klarkommen, aber dieses im Reisen rumkommen, die Politik interessiert mich auch sehr. Das war eigentlich so, ich weiß, mit 16 bin ich ins Berufsberatungszentrum gegangen, weil mich wahnsinnig damals schon, ne, was will ich, wo will ich hin und so, und da habe ich mir damals, ich habe es gerade weggeschmissen, ich habe es vorhin paar Wochen wiedergefunden, noch die CD-ROM und dieser kleine Heft, ja, so gehobener Dienst, oder wie es auch nochmal heißt, Auswärtiges Amt und so weiter und so fort. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann nachher tatsächlich trotzdem Business studiert habe, weil es war eine, denn ich hätte Jura oder Business, sind halt so die klassischen Vorbereitungen fürs Auswärtige Amt. Das habe ich dann quasi gemacht. Also das war eigentlich so die eine Geschichte, die ich machte, und dann hatte ich aber schon, während ich noch in der Schule war, das hat das Jugendcafé, habe ich dann mit einem Freund zusammen, ist nichts geworden, aber wir sind relativ weit da trotzdem gegangen. Ich wollte einen Vespa-Import. Damals waren Vespa, ihr erinnert euch noch, ganz, ganz cool, aber in Deutschland sehr, sehr teuer. Aber mein Freund kam aus Sizilien und wir sahen uns in Italien diese günstigen Vespas, haben gedacht, ach komm, da fahren wir mit dem LKW runter, da holen wir uns mal 40, 50 davon und dann verkaufen wir die in Deutschland, kann man doch gut Geschäfte machen. Ne? Also das war auch schon immer irgendwie so in mir, diese Ader auf der einen Seite, einfach mal die Opportunity zu nutzen und was Geschäftliches drauf zu machen, und auf der anderen Seite, wie gesagt, dieser Hang dann ins Internationale. Ich habe dann auch zu deiner Frage, ich habe dann in Frankreich viele Jahre, ich habe mein Zivi in Frankreich gemacht. 2 Jahre damals, wenn man ins Ausland ging, musste man das ja noch ziemlich lange machen, habe dann in Toulouse studiert.
Das war 97, 98, ne, um es noch ein bisschen zu strukturieren, weil es, glaube ich, sehr schwierig dann
so zu springen hier. Ja, genau.
Genau. Also bei deiner Ausbildung steht, also 97, 98 warst du in Frankreich, in Toulouse, hattest du ja auch gemeint,
genau.
An der Universität.
Genau.
Da auch dein Zivi gemacht, ja?
Genau, das war davor, das war im Elsass, habe ich mein Zivi gemacht, zwei von 95 bis wie gesagt 97, genau, war ich da habe ich auch meine Frau kennengelernt, hat eine Weile gedauert, bis wir geheiratet haben, aber schon auch in Frankreich, sie ist aber Dänin, ja, wie gesagt, und habe dann, genau, bin dann nach Toulouse gegangen und habe Französisch dort studiert für ein Jahr und wollte immer in Südfrankreich bleiben. Ich werde mir jetzt ein Haus dort kaufen in Südfrankreich, war ich gerade im Süden gewesen, jetzt dieses Sommer, aber das wird ultimativ auch noch passieren. Da würde ich gerne mich dann am Ende meines Lebens zur Ruhe setzen. Aber ja gut, kann man ja jetzt schon anfangen, mal ein bisschen dann so bin ich, ne? Immer lange planen.
Aber das dauert hoffentlich noch ein bisschen, bis das Ende des Lebens erreicht ist und wir dieses Haus einziehen kann.
Das schon, aber deswegen kann man ja vorher auch schon mal ab und zu mal dort sein. Ich bin sicherlich auch jemand, vermute ich mal, ich sehe es an meinem Vater, ich glaube nicht, dass ich vor 70, auch wenn die Rente vielleicht schon, in unserem Fall glaube ich eh, dass wir wahrscheinlich mit 70 in Rente gehen werden, oder? Aber egal, also ich vermute nicht, dass ich freiwillig vor 70, vielleicht auch erst 80 aufhören werde zu arbeiten.
Und dann, du bist aber nach Montreal gegangen, ne? 2000 warst du in Kanada.
Genau, da habe ich einen Austausch gemacht. Da war ich, wie gesagt, an der Copenhagen Business School und habe dann an der HEC da in Frankreich, in Montreal, weil ich war schon so viel in Frankreich gewesen, aber liebe das, wie gesagt, das Frankophile, und habe dann gedacht, ach komm, dann gehen wir mal nach Montreal, nach Kanada. War auch richtig cool. Ich weiß nicht, ob einer von euch da schon mal gewesen ist, aber
ich war mal auf einer Geschäftsreise dort, hat mir sehr gut gefallen, ja.
Es ist, ich sage immer so, es ist ein bisschen das, es ist wie Berlin. Es hat dieses Fucked-up-Charakter, auf jeden Fall, das ist auch schon viele Jahre her natürlich, ne? Kann sich alles ändern hier in Berlin und auch in Montreal, aber die Städte fand ich schon sehr, hat auch sehr viel kreativ, die Musikszene dort war sehr interessant, genau. Dort habe ich studiert. Wir wären noch fast ausgewandert dahin, aber dann in letzter Minute haben wir dann entschlossen, dass es doch für meine Frau waren dann doch ein bisschen zu weit von Familie und so, wie es dann häufig ist. Aber ich hätte mich da eigentlich sehr pudelwohl gefühlt. Und wäre dann eigentlich auch gerne da in Montreal geblieben.
Also deine Frau, also genau, ihr wart in Kopenhagen, 99 bist du da in die Business School, dann eben im Ausland in Kanada, in Montreal. Und dann hattet ihr euch aber entschieden, eben nicht dort auszuwandern, sondern in Dänemark zu bleiben.
Nee, wir sind erstmal nicht nach Dänemark wieder zurück. Wir waren dann in Berlin, da haben wir ja dann den Master gemacht. Meine Frau ist noch mit dem Bus damals. Ja,
2001 war das nämlich, kann ich dir sagen.
Ja, genau. Genau, 2001 bis 2003 waren wir dann ich habe dann hier an der Universität der Künste in Berlin meinen Master gemacht. Das war auch ganz spannend, kann ich gleich noch erzählen. Meine Frau ist immer zurück nach Dänemark gependelt und nachdem sind wir dann erstmal wieder ein paar Jahre nach Brüssel gegangen. Meine Frau hat an der Kommission gearbeitet und ich habe da meinen Berufseinstieg eigentlich nach dem Master mein Berufseinstieg in Brüssel. Aber was vielleicht um das, ja, ich höre eine Frage.
Ich frage mich, während du das so nachzeichnest, wann sozusagen in der Rückschau es für dich anfing, Sinn zu machen, was du getan hast für die Position, auf der du heute bist.
Naja, also ich glaube schon, dass beides meine Studiengänge sehr viel Sinn Connecting the Dots, wie es so schön heißt, im Nachhinein sehr, sehr viel Sinn gemacht haben. Zum einen, für die es nicht wissen, ich habe ja jetzt die letzten anderthalb Jahre mit meinem Studienkommilitone aus Kopenhagen, das ist ein Deutscher, Benjamin Esser, zusammen Kontist quasi geführt, jetzt ja gerade auch verkauft. Das war sicher schon etwas, wir haben zusammen in Kopenhagen gelebt, zusammen studiert, waren ganz eng und haben dann 20 Jahre später hier auch wieder quasi das gemeinsam gemacht. Das war schon wirklich ein Segen Gottes in diesem Moment mit jemandem, ne? Wenn man auch zusammen dann diese ganzen Business School Themen, die mich immer so ein bisschen gelangweilt haben, also so nicht inhaltlich gelangweilt, sondern ich bin halt nicht so der ganz klassische Business Typ, ne? Aber natürlich ist es schon, ich habe gesagt, so in den letzten paar Monaten hier Verkauf einer Firma und so weiter und so fort, da ist es dann schon auch ganz interessant, vielleicht, was man mal so in das eine oder andere, was man dann in der Business School gelernt hat. Ne? Das war sicherlich das, aber was für meinen Werdegang, glaube ich, wichtiger war noch, ist dann das Studium an der UdK gewesen, weil das war ja so, ich hatte mein erstes Praktikum, da war ich noch aus Kopenhagen, habe ein Sommerpraktikum bei einer Firma, die hieß Subotnik, gemacht, also ein klassisches Startup, saßen auf der Linienstraße, Content Management System, damals ganz neu, heute würde man lächeln, die wurden, während ich dort war, gerade von Intershop, ne? Man erinnert sich noch, gekauft, ja, und ich war noch bei der großen, im World Trade Center in New York, bei der großen Eröffnungs, nee, die hatten immer einmal Intershop Open, hieß das, einmal im Jahr, große Feier. Eben hat den ganzen Wintergarten vom alten World Trade Center gemietet und feierten da. Und es waren noch die Tage, ich weiß nicht, ob ihr teilweise schon zu diesem Zeitpunkt auch aktiv wart beruflich, aber das waren noch die Tage, wir durften dann mit dem dänischen Freund einfliegen dort, für eine Woche an der Intershop Open teilnehmen, unsere Freundinnen dann auch mit einfliegen. Und dann wurde uns angeboten, ob wir die Leitung des New Yorker Büros von Intershop übernehmen könnten. Ne? Wir waren 22 Jahre alt und das Einzige, was wir uns dafür qualifiziert hat, und das hat gereicht zum damaligen Zeitpunkt, war, wir konnten PowerPoint und Englisch. Ne? Und das reichte damals. Aber was ich damit sagen will, es waren die absolut besten, nicht die besten vielleicht, aber es waren wirklich coole Tage. Ich weiß noch, auf der Linienstraße, jeden Donnerstag wurde eingeladen mit DJ und Getränken. Man sollte bitte alle seine Freunde einladen. Wir brauchten dringend Mitarbeiter.
Auf der Party dann recruited sozusagen.
Genau, das war das Recruiting. Und so habe ich hatte vorher mit Internet und sowas nichts zu tun, überhaupt nichts mit dieser ganzen Welt, aber bin durch dieses Praktikum, da habe ich da Blut geleckt, da habe ich auch, einen meiner Kollegen hatte nämlich an der UdK studiert und dann habe ich aufgrund dessen dann auch da quasi diesen Studiengang weitergemacht und das war schon für mich so wirklich der Punkt, dieses erste Praktikum, deswegen sage ich auch immer allen da draußen, so früh wie möglich rausgehen und Praktika machen und es sich anschauen, ja, weil ich weiß noch, da bin ich auch das erste Mal rumgelaufen, ich wusste noch nicht mal, was Programmierung bin und da bin ich so hinter den Kollegen hinter und so, jetzt habe ich mich mal getraut, jetzt zeig's mir doch mal, ja, was heißt das ganz genau, ich muss das jetzt mal wirklich verstehen. Zeig's mir bitte mal auf dem Monitor, wie programmiert man, was macht man, solche Sachen. Das kann man bei einem Praktikum ganz naiv machen und so, das kann man eben später dann, wird zunehmend schwieriger, wenn man gar nicht so versteht. Und heute denke ich oft so, die Studenten, die studieren da draußen, wenn die haben so wenig Ahnung darüber, was sie tatsächlich, wie soll ich mal sagen, dann erwartet im Berufsleben. Ne? Das fand ich damals sehr, sehr spannend. Und so bin ich dann über dieses erste Praktikum bei Intershop. Wir haben dann beide gesagt, weil wir waren noch nicht fertig mit unserem Studium, wir machen es nicht und übernehmen den Job nicht bei Intershop. Und das war ein großes Glück, denn als wir mit unserem Studium fertig waren, 7, 8 Monate später, gab es keinen einzigen Mitarbeiter von Intershop mehr in Amerika. Okay, ne? Ja. Die Blase war geplatzt. Okay. Und wir hatten quasi, ne? Aber dann, wie gesagt, sind wir hingegangen und haben quasi gesagt, wir gehen, ich habe dann gesagt, so, was machen wir jetzt? E-Commerce, erste New Economy, ich weiß noch, er musste sich verstecken. Ne? Ich habe den Satz so oft gehört, das Internet, ne, das war doch nur so eine One-Time-Geschichte und es ist nicht here to stay und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns mit ungefähr 50 Leuten, die alle so eine ähnliche Erfahrung hatten wie ich, da in Berlin in der UdK für 2 Jahre eingeschlossen und haben im Endeffekt an den Projekten der Zukunft tatsächlich gearbeitet. Also viele der Projekte, wir haben damals viel mit Location-Based Services gearbeitet zum Beispiel, die wurden tatsächlich, ich meine, es gab ja noch kein iPhone, ne, 2001, 2002 und so, die wurden erst tatsächlich ja 10 Jahre später, ne, durch das iPhone und Apps und sowas dann auch wirklich möglich. Aber die ganzen Papiere, die ich damals schon während meines Studiums geschrieben habe, damals haben wir gedacht, das würde immer noch WAP und Ton, ne, über Sprache und sowas funktionieren, aber die Prinzipien waren trotzdem irgendwie dieselben, ne. Und sich da 2 Jahre dann noch zu einem Master mal einzuschließen und wirklich an der Zukunft des Internets einfach mal nachzudenken. Studium, keiner stresst ein, keiner, ne, wir müssen jetzt hier irgendwie möglichst schnell Return on Investment von dem Projekt machen. Das war, glaube ich, auch schon einer der wesentlichen Punkte, die aus mir dann auch diesen Serien-Entrepreneur gemacht hat, weil ich hatte da auch schon so viele Ideen während meines Studiums, die ich dann so im Laufe der Zeit habe einfach umsetzen können.
Ja, ich wollte auch gerade einsteigen. Also du hast gesagt, also du hast dich ja 2 Jahre weggeschlossen, aber das ist ja eigentlich auch nicht ganz richtig. Macht auf mich zumindest den Eindruck, weil das wären ja dann 2003 und 2004 waren, sondern in den letzten Jahren. Dann 2004 hast du deinen Master dann in der Tasche gehabt. Aber wenn ich deinen Lebenslauf hier richtig deute, du hast ja schon im Februar 2003 bis März 2004, hast du auch sich schon selbstständig gemacht mit schönem Wetter.
Das war meine erste Cocktailbar, die Geschichte. Wer in dem Mauerpark hier schlendert, der wird es auch immer noch sehen. Es gibt es immer noch. Genau, die gibt es noch. Strandbar hier. Es war die Zeiten hier in Berlin, wo Strandbad gab. Ja, und ich war irgendwie halt so, der Entrepreneur in mir, der hat halt immer so, am Studium, das war mir halt oft alles viel zu theoretisch. Ne? Das muss jetzt endlich mal, wir müssen mal gucken. Ging aber nicht schnell und wie gesagt, im Internet konnte man damals nichts tun. Man musste sich fast verstecken. Man durfte nur unter vorgehaltener Hand erzählen, dass man irgendwas mit online machte. Ne, dann machte sich der Rest der Menschheit lustig über einen. Da hat sich's angeboten, da haben wir mit 2 Kumpel gesagt, komm, hey, lass uns hier, ne, es waren auch die Berliner Jahre, wo man gerne das Ganze nicht so legal macht, wie man es vielleicht heute tut, sagen wir mal so. Auf jeden Fall haben wir dann da unsere Cocktailbar gegründet. Und ich war da für das irgendwie, für die Finanzen, für Fundraising, für die Buchhaltung und sowas zuständig. Und ich sag immer, das war auch ein wichtiger Dot, weil die ganzen Fehler, die ich gemacht habe, und oh meine Güte, habe ich viele gemacht, die habe ich dann versucht, in meinen späteren Firmen, Debitur, Kontist und so weiter, auszumerzen, ne? Weil ich einfach da schon gesehen habe, wie schwierig es ist, eigentlich sich selbstständig zu machen. Und egal, was man studiert hat, die auf die wirklich praktischen Day-to-Day-Dinge bereitet einen keiner vor.
Wie hat sich das denn angefühlt? Also du hast gerade gesagt, du hast richtig Fehler gemacht. Also ich kann mir vorstellen, wenn du da mal irgendwie ins Klo gegriffen hast, das kann ja dann auch schon mal so ein bisschen einen richtig Angst machen. Ne? Also muss ich jetzt irgendwie Strafe zahlen, was auch immer. Also, gab es da was?
Genau. Das, ja, ich meine, ich hatte Glück per se. Wir waren zu dritt, die wir es aufgemacht haben. Einer ist dann nach Amerika gegangen. Ich bin dann nach Brüssel weiter. Das war also, sollte einfach für uns ein Sommerprojekt sein. Wir haben das irgendwie die Kreditkarten genommen, noch von meinem Vater gebackt, haben alles rausgeholt, was es gab, haben damit irgendwie die Bar gegründet. Hatten Glück, dass es nicht zu viel geregnet hat in dem Jahr und dass wir nach 3 Monaten alles Geld wieder drin hatten. Ne? Also no risk, no fun. Ja, die großen Probleme kamen im nächsten Jahr. Der Florian, der das mit mir zusammen gemacht hat, der betreibt es heute noch, der hat dann im nächsten Jahr eine Steuerprüfung gekriegt. Also das war zwar teilweise auf meinem Mist gewachsen, aber ich hatte schon meine Anteile verkauft und war draußen und da kriegte er eine Steuerprüfung. Ja, das war dann schon ganz schön bitter, aber man muss an der Stelle jetzt auch natürlich sagen, wie gesagt, ich meine, wir hatten einen Gewerbeschein, aber eine Schanklizenz, die haben wir einfach vom Nachbarn mit Zeit genutzt und so weiter. Das waren die Jahre in Berlin, wo man, wie gesagt, auch viel getan hat, was jetzt, ne, hat einem per se erstmal keine Probleme gemacht, aber über die Jahre dann später wurde es dann schon immer schwieriger. Aber ich glaube schon dieses, ich erzähle das immer, die Geschichte auch gerne, wenn ich jetzt irgendwie Onboarding von neuen Mitarbeitern habe. Ich sage immer, wer den Angstschweiß auf der Stirn nicht gespürt hat, wenn er ein Schreiben vom Finanzamt kriegt, und den habe ich heute noch, und zwar sowas von, ja. Hatte gerade irgendwie erst eine Betriebsprüfung für meine One-Man-Show-Firma, oh lala, ja. Also wer den nicht spürt, ja, der ist nie Unternehmer gewesen, ja, weil es kann gar nicht sein, ja, dass du als Unternehmer so viel richtig machst, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Tatsächlich ist es nachher längst nicht so schlimm, wie man denkt, aber dieses erste so, ich mache das Teil auf, oh mein Gott, es könnten viele, viele 10.000 Euro Nachforderungen auf mich zukommen, die tun einem dann schon mal kurz den Atem zum Stillstand bringen, ne?
Na, in der Tat, es ist ja auch allein schon dieser Stempel, wenn man diesen Brief überhaupt in der Hand hält, ja, der löst ja irgendwie ganz archetypisch irgendwie bei einem. aber es hält dich ja offensichtlich nicht davon ab, immer weiterzumachen. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf diese vielen Auslandserfahrungen machen. Du hast ja nun verschiedenste Stationen, verschiedenste Länder, Waldorfschule sagst du, UDK, Business School. Heutzutage hat man ja immer das Gefühl, der Lebenslauf von Menschen, die ins Unternehmertum gehen oder die in die Finanzwelt gehen, das ist sehr geradlinig. Das kann man ja bei dir so nicht sagen. Ja. Was hast du denn an den einzelnen Stationen mitgenommen? Also insbesondere von der Waldorfschule. Du sagst ja auch, du hast jetzt deine Töchter auf die Waldorfschule geschickt. Ich weiß gar nicht, wie heute ein Personaler reagiert bei einem großen Finanzinstitut, wenn der Waldorfschule steht. Also darf jetzt mal das Plädoyer halten für, bitte liebe Personaler, es ist total gut, wenn man verschiedene Stationen in verschiedenen Ländern gemacht hat. Würdest du das bestätigen oder geht das heute gar nicht mehr?
Doch, das auf jeden Fall. Ich meine, klar, man muss sich natürlich dann so zu zusammensetzen selber. Ich glaube, also das Internationale ist mega, mega, mega wichtig, ne? Einfach, weil man damit mit so vielen Unterschiedlichen immer konfrontiert wird, ne? Und man muss sich auch ständig quasi immer wieder neu erfinden, immer wieder teilweise jedes Jahr die Koffer packen in ein neues Land, komplett neuer Setup und alles drum und dran. Ich glaube schon, das trainiert einen die ganze Zeit, ganz ähnlich wie beim Gründen auch, ne? Es ist ein Training, immer wieder alles, was man gelernt hat, schon auch anzuwenden, damit es einfacher wird, aber trotz alledem ständig auch immer vieles zu hinterfragen. Ne? Und ich glaube schon, das ist schon auch ein Thema, was stark, weil du vorher das Thema Waldorfschule besprochen hast, ne, was da stark kommt. Dazu kommt, das ist so ganz persönlich, darauf wird man dann, wenn man es in Podcasts erzählt, manchmal auch dann reduziert, aber ich sag's trotzdem immer ganz, ganz, ganz gerne als Inspiration für den einen oder anderen, der damit auch kämpft. Ich bin ein großer Legastheniker, habe irgendwie erst in der 4. oder 5. Klasse Lesen und Schreiben gelernt. Das wäre wohl in anderen Schulen auch undenkbar gewesen, aber ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe, wie gesagt, später als einer der Besten mein Studium abgeschlossen und sowas, hat mich überhaupt nicht davon, ne, es ist keine akademische, sondern es ist halt einfach ein Handicap, was man hat und was damals in den 80er Jahren definitiv auch nicht immer so einfach war und sowas, ne? Aber dadurch habe ich zum Beispiel eine sehr hohe Sprachbegabung. Ich habe nie, zum Beispiel habe nie ein Buch in Dänemark aufgemacht und so. Ich habe alles nur, ich kann nur übers Gehören, höre ich mit Leuten, ne? Ich habe sehr früh, glaube ich, schon auch scheitern gelernt. Und das habe ich viel drüber nachgedacht. Aber dieses so, wenn man das, ist ja nicht angenehm, wenn man davon in der Klasse sitzt und alle können das und man selber kann das nicht, ne? Und sowas, mein Ego, wie ihr feststellt, ihr kennt mich auch so ein bisschen, hat nicht großen Schaden genommen deswegen, ja. Aber das ist auch was im Endeffekt, ja, aber das ist wichtig. Ja, das sehe ich ganz häufig auch bei meinen Töchtern jetzt. Es ist wichtig, jeder hat seine Legasthenie oder sein Thema, was er eben halt nicht kann. Ja, vielleicht jetzt nicht ganz so ausgeprägt, aber wie wir damit umgehen, ja, wie sehr wir es quasi dann auch an uns heranlassen und wie sehr wir, wie gesagt, ich kann das heute hier vor allen Leuten in so einem Podcast sagen, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch die Essenz. Es geht ja auch so, how did you get into Fintech, aber how did you get into Entrepreneurship auch? Und das ist, glaube ich, auch genau das. Dieses so, ich habe mir nie was daraus gemacht, ja, was der Rest der Mensch jetzt darüber denkt. Ja, ich habe viele Firmen gegründet, nicht alle waren immer mega erfolgreich und sowas, ja. Gründen, selbst sich selbstständig machen und tun, heißt immer wieder, eins mega aufs Dach zu kriegen, aber sich dann irgendwie die Birne zu reiben und zu sagen, okay, alles klar, das war jetzt suboptimal, habt sehr viel gelernt, wir stehen auf, wir machen es nochmal. Ja, und warum ist da immer so ein Drama draus? Warum wird da immer so ein Drama draus gemacht? Ja, wenn mal irgendwas eben nicht so richtig gut läuft, anstelle, dass man quasi hingeht und sagt, ja, cool, aber klar, wenn du es jetzt nächste Mal machst, ja, dann bist du wahrscheinlich der Allerbeste, um es zu tun, ja, weil dieses Learning, ja, wenn alles glatt läuft, hast du ja kein Learning. ne, sondern hast du zufällig das Richtige getan und sowas. Ne? Und ich glaube, das war so ein einschneidendes Ereignis, was, glaube ich, das bedient das Klischee der Waldorfschule leider an der Stelle. Ja, ich würde es gerne anders sagen und würde sagen, ne, diese Schule hat eben auch die Möglichkeit, den Menschen den Entwicklungsfreiraum zu lassen, wenn er oder sie braucht. Und ich glaube, ich bin ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben für den Rest des Lebens hinten raus völlig gleichgültig sein kann, ob ich am Anfang des Lebens beim ein oder anderen Thema ein Problem habe.
Nun ist es ja so, dieser Ansatz, dieses Scheitern ist überhaupt nicht verkehrt und es ist ja ein sehr angloamerikanischer Ansatz. Hast du das denn auch sozusagen in deiner Ausbildung in Deutschland kennengelernt, so dieses, naja, hinfallen ist überhaupt nicht schlimm? Oder ist das ein Phänomen oder sagen wir mal eine Akzeptanz, die man entwickelt, wenn man im Ausland war, weil es dort ganz anders vorgelebt wird?
Ist schwer zu sagen, also ich jetzt ist so natürlich meine Schulzeit habe ich in Deutschland gemacht, aber dann bin ich ja weggegangen und bin dann auch, Kontist ist eigentlich so das erste deutsche Unternehmen, das ist mein eigenes, für die ich je gearbeitet habe. Ja, ich habe in Deutschland relativ wenig Berührung mit der Berufswelt gehabt. Ne? In den anderen Ländern war dann viel da in Frankreich, klar, wie gesagt, England, Kanada, viel in Dänemark und so, aber ob da die Scheiterkultur jetzt in Kanada und sowas, ne, klar, amerikanischer Raum ist es sicherlich so, aber ob das jetzt in Dänemark so viel mehr ausgeprägt ist in Deutschland, würde ich auch ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Ich glaube, es ist eher ein persönlicher Merkmal als tatsächlich jetzt ein international geprägtes Merkmal.
Wie hast du denn, also ich finde es nämlich auch ganz spannend, ne? Du hast ja vorhin vom Scheitern gesprochen. Wo ist denn die Grenze zwischen Masochismus und Stehaufmännchen? Also was hat dich denn angetrieben, weiterzumachen? Ich meine, man könnte ja zum Beispiel auch sagen, wenn man gescheitert ist, ich bring's nicht und jetzt gehe ich lieber in die Angestelltenwelt, weil da kann mir sowas nicht passieren. Ich möchte nicht nochmal so scheitern. Also was hat dich angetrieben?
Naja, ich glaube, also ich würde ja wahrscheinlich in der Angestelltenwelt scheitern, ja, weil das wäre für mich so das absolut Schlimmste, ich könnte damit gar nicht leben, also mit dieser, der für mich gefühlten Unfreiheit und so. Also von dem her, glaube ich, das stellt man sich ja nicht, ne, wenn man ein Typ ist wie ich, der immer quasi sein Leben lang, wir haben noch nie angestellt, mal ganz kurz oder so. Nee, jetzt bei Contist bin ich bei meiner eigenen Firma angestellt, aber das habe ich einfach nie, das war für mich irgendwie keine Option, das wollte ich nicht, ne? Ich wollte immer diese Freiheit haben, aber um versuchen auf deine Frage einzugehen, ich glaube, ich habe ein bisschen meinen Bruder gesehen, der hat auch irgendwie seine ersten unternehmerischen Erfahrungen gemacht und es lief dann nicht gleich so super und dann habe ich auch versucht, da mit denen darüber zu reden, habe gesagt so, warum lässt du dich so von der Außenwelt da in Kästchen packen? Ja, ob das ein Scheitern war oder nicht, ja, wer kann das ultimativ wirklich beurteilen, außer du selber?
Dein Steuerberater und der die schrecklichen Briefe schreibt?
Ja, ich meine, finanziell gesehen habe ich, na gut, auch da, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, da bin ich jetzt noch nicht so massiv gescheitert, aber ich war auch schon zweimal vor der Privatinsolvenz, also es stimmt auch nicht, ja, aber es ist auch immer nur so gefühlt, ja, wenn ich meinen Job aufgebe, ja, keine großen Rücklagen habe und neuen Job suche, ja, dann bin ich eigentlich auch kurz vor einer Privatinsolvenz, aber als Angestellter tut man das vielleicht nicht so, sich klar machen wie als Selbstständiger, ja, also ich glaube, wie gesagt, für mich ist es oft auch einfach im Kopf. Ja, wenn ich selber beschlossen habe, das war für mich kein Failure oder habe mir da gar keine darüber Gedanken gemacht, ja, dann ist es auch keiner. Und das, ja, sich irgendwie selber zu bemitleiden, ja, ist auch nur begrenzt sinnvoll. Ja, ich glaube, so 2 Tage darf man auch mal leiden, ja, und dann muss man einfach wieder aufstehen und sagen, so, come on, ja. Aber ich habe auch diesen wahnsinnigen Drang in mir, auch immer wieder Sachen zu machen. Ja, diese Freude daran, es neu zu machen. Also von dem her ist es auch, glaube ich, ein innerer Antrieb, einfach der Spaß daran hat, diese Sachen neu zu machen. Von dem her, selbst wenn es jetzt mal der große Griff ins Klo wäre, den ich für mich dann einfach so als solchen nicht definieren würde, hätte ich aber am nächsten Tag sowieso Bock halt, einfach wieder was Neues zu machen.
Du hast, bevor du praktisch dann richtig als Seriengründer durchgestartet bist, hast du noch so 1,5 Jahre als Freelancer gearbeitet. Communication Consultant und Account Director. War das so eine Findungsphase vielleicht bei dir? Wo du dann gesagt hast, okay, ich will nicht ins Festangestelltenverhältnis, aber halt, ne, Freelancer schon, dass da halt irgendwas reinkommt und ich schau mal, was ich mache? Oder wie war das damals?
Naja, ich habe halt so, ich hatte jetzt nicht sofort halt eine Idee, wie es losgeht und hatte auch keine Berufserfahrung und so. Und was macht man dann da? Macht man halt erstmal Beratung. Ne? Also im Sinne von, ich hatte viel Wissen von der Universität über jetzt Webseiten und Digitalstrategien und alles drum und dran. Also von dem her, ich konnte schon beraten, aber ich hatte nicht viel jetzt Gründungserfahrung und alles drum und dran. Ne? Und das war auch ganz cool. Ich bin dann in Brüssel zu einer Agentur gegangen, die haben mir erstmal gehört, ich auch die Leviten gelesen, habe ich auch viel gelernt. Das ganz praktische Dinge, ne? So, man lernt im Studium dies und jenes, aber ich weiß noch, meine französische Kollegin, die mich mal beiseite genommen hat, mir erklärt hat, wie man strukturiert E-Mails schreibt. Ja, auch sehr nützlich, ne? Im Leben solche, also die Basics im Endeffekt, ne? Die man auch noch machen muss und so. Und da habe ich viel dann für Kunden auf Projekten gearbeitet, da musste man auch viel pitchen. Ich war eigentlich Pitcher, große Accounts, habe für Dentsu Digital, das ist eine große japanische Werbeagentur da, als auf Freelance-Basis, aber halt große Millionenprojekte reingebracht, und das ist ja auch nichts anderes als später, wenn du Fundraising für dein Startup gehst, ne? Das heißt also, das war eine gute Vorbereitung in dem Sinne, ne? Und in der Zeit habe ich dann auch wieder ziemlich viel Networking betrieben und viele spannende Leute kennengelernt, mit denen ich dann in den folgenden Jahren das ein oder andere weitere Unternehmen gegründet habe, ne?
Wie bist du denn diese zwei Freelancing-Jobs reingekommen? Also das klingt nämlich so krass, finde ich. Also hier Dentsu, größtes japanisches Unternehmen im Bereich, was meinst du? Digital?
Werbeagentur.
Advertising, ne? Größte.
Ja, Werbeagentur. Genau. Die haben irgendwie also, Tokio, und ich war nur in Brüssel für die, aber in Tokio haben die, glaube ich, in einem Tower 6000 Leute sitzen. Also sie sind echt groß, sie haben eigenes TV-Studios und so weiter und so fort. Aber ich war nur für deren Digitalisierung quasi. Die haben eine Niederlassung in Brüssel, und da hatten wir so Toyota und diese Kunden. Du, das war die Zeit war... Die war natürlich auch sehr, sehr cool. Meine Frau hatte bei der Kommission einen Job gekriegt, also bin ich einfach mitgekommen. Ich hatte nichts, hab dann noch in Brüssel letzten Züge meiner Masterarbeit fertig geschrieben und bin dann mit ihr primär mal auf die Kommissionspartys gegangen, war auch sehr cool, und dachte mir so, ja, ich schau mal, was ich jetzt mache. Und ich wollte eigentlich ein bisschen was so eben auch im politischen Bereich mehr machen. Und da gab's ZN, hießen die, eine Agentur, die betreute sehr viel kommerzielle, aber auch politische, hab auch für die Europäische Kommission, für die European Socialist Party und alle verschiedene Sachen, verschiedene Members of Parliament, da die Kommunikation und sowas gemacht. Und die suchten halt jemanden. Ich habe da, glaube ich, sogar die ersten Monate irgendwie als Praktikant angefangen. Und dann haben die relativ rasch begriffen, oh so, ja, der kann eigentlich relativ mehr. Und dann, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr hatte ich meine ganzen eigenen Accounts und flog dann, ich glaube, irgendwie 180 Tage im Jahr durch die Welt und betreute da verschiedene Accounts von irgendwelchen Pharmakonzernen, also kleine Generika-Unternehmen, waren keine riesigen Konzerne, aber schon größere Läden, und wie gesagt, viel europäischen Geschichte, und da einer der Kunden war dann eben Dentsu, für die machten wir das, weil die hatten keine eigene Digitalstrategie, und dann haben wir quasi für den gesagt, na gut, dann machen wir das halt für euch, und haben komplett die Digitalstrategie dann auch von Toyota und, also Europa natürlich, ne, und sowas da gepitcht und Sachen gemacht. Ja du, wenn man 2 Jahre an der UdK im stillen Kämmerchen, habe ich ja vorher gesagt, an Projekten gearbeitet hat, ja, dann kann man sehr gut diese Ideen nehmen, ja, und sie dann quasi Toyota, Red Wing Shoes, Dentsu und wie sie alle heißen, quasi als innovative Projekte verkaufen, ne? Also diese Beratungsschiene, ich hatte noch viele Jahre dann Zielgut, meine Agentur, wo ich auch beraten habe, das macht man immer so an der Seite. Wenn man Geld braucht, ne, dann macht man wieder hier und da ein Projekt. Das habe ich oft in meinem Leben gemacht, wenn ich sonst nicht wusste. Und so bin ich auch manchmal dann in neue Branchen und sowas. In die Buchhaltungsbranche bin ich auch so reingekommen, dass ich da tatsächlich dann einfach mal kurz nach einer Privatinsolvenz gesagt habe, so, also ich hatte sie nicht, aber kurz davor gesagt habe, oh shit, ich muss dringend mein Konto füllen. Was macht man? Man macht Beratung, und so bin ich dann in diese Buchhaltungsbranche mal gekommen.
Das klingt ja, wenn du das so beschreibst, nach doch alles sehr viel Bauchgefühl, nach Spontanität. Hattest du denn unabhängig davon aber doch vielleicht Mentoren, die dich ja doch immer mal gecoacht haben oder die, mit denen du im Austausch warst, wie es für dich weitergehen könnte? Und waren das immer die gleichen oder hast du da dir neue gesucht oder war das sowieso immer deine Frau, die sozusagen gesagt hat, Mensch Chris, also wir brauchen mal wieder Geld auf dem Konto?
Nee, ich glaube gar nicht. Meine Frau, ich weiß auch nicht, warum sie mich geheiratet hat, aber die hatte, da gab's nie Druck. Da gab's nie Druck Liebe. Oder so. Ja, wahrscheinlich natürlich Liebe, aber im Sinne von, also Sicherheit habe ich ihr erst in den ersten Jahren und wirklich keine geboten, ja. Aber die war auch berufstätig. Ich habe auch 2 Jahre von meiner Frau gelebt, ehrlich gesagt. Da war ein crazy Projekt, das war nicht anders, hat nicht immer alles so funktioniert. Dann habe ich 2 Jahre lang war ich auf Geldsuche und so, dann hat sie das Geld verdient, war auch gut. Was war die Frage nochmal? Entschuldigung, jetzt bin ich gerade rausgekommen.
Ob du Mentoren hattest, ob du sie dir aktiv gesucht hast. Mhm.
Nein, aktiv gesucht, also nicht, ich bin immer wieder mal auf der Suche, auch heute noch. Also ich hatte schon manchmal Glück. Ich habe einen Boy Hartmann, ein Däne, ein alter Freund, mit dem habe ich dann vier Unternehmen gemeinsam gegründet. Der lief mir irgendwann mal über den Weg. Da war ich gerade nach Kopenhagen gekommen, genau. Und der war auch, der ist, glaube ich, auch so 10 Jahre älter als ich, auch ein Vollblutunternehmer, hatte wirklich noch viel, viel mehr Firmen gegründet als ich. Und der hat mich da, ja, ich glaube, da war ich so um die 30 rum, ne? Der sah dann in mir schon auch, okay, da ist jemand, der ist relativ jung, der hat viel Energie, der macht viel, aber natürlich braucht man immer noch Hilfe. Ne, man kann nicht immer alles alleine machen. Und der hat mir viele Jahre geholfen für die Finanzierungen, mich auch so gecoacht. Jetzt nicht so im klassischen Sinne, ne, so wie man es vielleicht beschreibt, sondern es war einfach ein Freund, und den habe ich dreimal am Tag angerufen. Und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ne, und jetzt auch, als bei Kontist gerade in den letzten Monaten ganz schön hoch und runter ging, das ist dann genau den, der war da gerade in China, vielleicht, der ist mit der Diplomatin verheiratet, dann war in China stationiert, dann den ersten, den ich dann anrufe, ne, so, hilf mir doch mal bitte ein bisschen Ordnung ins Chaos zu bringen. Das sind dann eben genau diese alten Leute. Habe ich dann später, mache ich heute auch, ehrlich gesagt, ich habe auch ein paar Leute, die mich regelmäßig anrufen, wenn sie quasi Feedback brauchen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ne, man hat es selber im Leben, und man sollte dann auch versuchen, das für andere Menschen weiterzugeben und weiterzumachen.
Diese Zeit, die du gerade beschrieben hast, wo ihr so viel gegründet habt, also war das so um 2006 rum? Weil wir haben jetzt hier, wenn wir deinen Lebenslauf nochmal kurz konsultieren, also 2006 bis 2007, jeweils April 6 bis 7, CEO und Co-Founder Jobs in Hubs. Dann April 2007 bis September 2007, Co-Founder CV to Share. März 2007 bis August 2009, Marketing Director und Co-Founder Komoto. Und nicht zuletzt halt Zielgut, das ist dann 2007 bis 2015. Also da ging es ja richtig ab. Also hast du da einfach gar nicht mehr gewusst, wohin mit deinen Energie, oder was ist da los gewesen? Das klingt so crazy irgendwie.
Ja, das waren, wir haben halt wahnsinnig viele Firmen teilweise auch parallelisiert, ne? Also da Jobs in Hubs ist noch entstanden, es war ein Jobportal, was entstanden ist, damals eine Englischsprache, wenn du als nicht national, also wenn ich kein Französisch in Belgien, kein Dänisch in Dänemark und so, da gab es keine ordentlichen Jobbörsen und sowas, dann haben wir diese Jobs in Hubs Jobbörse quasi aufgebaut. Daraus entstanden ist dann Komoto, das war quasi in den frühen, es gab so LinkedIn, Xing, waren damals ja noch nicht so richtig Lebenslauf Portale. Daraus ist dann ein riesiges Lebenslaufportal. Aber das ist eigentlich so, aus der einen Idee ist dann die nächste entstanden, ne? Und die teilweise auch schon parallelisiert angefangen. Die Werbeagentur, ja, dann gab es dann halt, habe ich einfach viele Anfragen gekriegt, dass primär skandinavische Firmen Hilfe beim Markteintritt. Dann habe ich halt nebenher gesagt, komm, dann machen wir das noch auf, und da kann man immer noch ein Projekt hier und da machen, wo man eine Firma unterstützt, ne? So, wenn man, ich glaube, wenn man so ein Vollblut-Unternehmer ist wie ich. In späteren Jahren habe ich es dann nicht mehr so stark gemacht. Da habe ich meine ganze Energie jetzt bei Kontist auf ein Projekt. Aber gerade in den Anfangsjahren habe ich einfach wahnsinnig viel parallelisiert. Ich hatte auch noch keine Kinder, ne? Das Wochenende konnte man komplett durcharbeiten. Es war auch völlig egal. Man hat einfach auch schon viel, viel mehr Zeit als später. Und also ich glaube, mit 30-Jähriger, außer feiern und arbeiten, habe ich am Wochenende nichts gemacht, ne? Also das waren so die zwei Möglichkeiten.
Ja, die Christina nickt auch schon eifrig als Mutter, ja.
Ja, ich habe den Zeitpunkt verpasst, irgendwie nach dem Feiern und Reisen dann Unternehmen zu gründen. Also das Leben, so wie du das ja auch beschreibst, ist ja eine Reise, ja. Und vieles ergibt sich dann ja auch. Und du sagst ja auch, Mann, du hattest wahnsinnig viel Zeit und so. Aber gibt es so in deiner Ausbildung von Schule bis sozusagen Uni-Abschluss und sehr vielfältig ja auch, was du gemacht hast, etwas, was dich unabhängig davon aber doch geprägt hat, wo du sagst, also davon profitiere ich, und das sollte eigentlich jeder, der in unserer Branche, ja, wir heißen ja How I Got Into Fintech, doch existenziell und essentiell ist.
Also unabhängig von Schule und, ja, ich meine, was mich, glaube ich, schon sehr stark geprägt hat, ist nicht was ich jetzt allen quasi mitgeben kann oder sowas, aber waren natürlich schon meine Jahre in Skandinavien, ne, und mein Arbeiten in Dänemark, weil ich bin sehr dem Deutschen, man könnte jetzt auch andere Länder hier nennen, aber wir sind jetzt mal in Deutschland, also dem deutschen Modell, der deutschen Hierarchie und so weiter und so fort, da streite ich mich gerne mit dem einen oder anderen, wie das so ist. Kontist ist auch, war immer so ein Gegenentwurf zum, wie man das in Deutschland macht, machen mittlerweile auch viele andere. Ich will das gar nicht sagen, dass es irgendwie so unique ist, aber die Jahre in Dänemark, wie man dort anders arbeitet, flachere Hierarchien, anderen Respekt füreinander, finde ich, schon auch. Ja. Auch Work-Life-Balance übrigens, auch ein Thema, mehr Frauen in Führungspositionen oder generell die Rolle der Frauen da in der Arbeitsleben eine sehr andere ist. Also all diese Themen, die es sieht mich ja mittlerweile auch sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die da nicken und sagen, ja genau, das brauchen wir und tun wir und sowas. Aber ich glaube, die habe ich so per se in der Muttermilch aufgenommen, also nicht in der Muttermilch in dem Sinne, aber dadurch, dass es der Großteil meines Berufslebens, bis ich dann zurückkam 2015 und Kontist gegründet habe, in Skandinavien war, habe ich eigentlich gelernt in Skandinavien. Ne? Auch wie führt man als Führungsperson, als Geschäftsführer, und ich würde sagen, das hat mich schon sehr stark geprägt. Auch im Dialog, wenn man mich da draußen zu verschiedenen Themen hört, ich glaube schon, dass das Skandinavische tut da sehr stark mit durchgehen. Ne?
Es ist ja aber dennoch, also ich meine, man guckt sich ja oftmals die Lebensläufe von sehr erfolgreichen Menschen unserer Branche an und dann stehen da die klassischen Deutschen oder die eine Schweizer Elite-Universität im Lebenslauf. Gut, jetzt hast du die Business School in Kopenhagen besucht, aber es ist ja gar nicht so üblich, jetzt irgendwie in Helsinki oder in Kopenhagen oder in Oslo oder Stockholm zu studieren, und gerade in der Payment-Branche sind die ja extrem weit. Also würdest du sozusagen jedem Studierenden auch empfehlen, Mensch, geht doch mal in die skandinavischen Länder und guckt euch die Branche dort an. Da lernt ihr ganz viel auch, so wie du das beschreibst, zum einen einen anderen Blick, wie gemeinsames Arbeiten funktionieren kann, aber eben auch, was das Thema Gründung in oder auch das Arbeit in der Finanzindustrie bedeutet.
Also ja, natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch noch andere spannende Länder. Also Niederlande würde ich sicherlich da auch mit aufnehmen. Ja, das sind all diese Länder, die da sehr progressiv arbeiten. Wenn man das, also man kann es immer, wenn man das leben möchte, wenn einem das wichtig ist und sowas, ich glaube, dann lernt man später auch viel besser aus dem Bauch heraus. Ja, wenn du heute mich fragst, ich werde so häufig gefragt, dann auch so Skandinavien jetzt ganz konkret, was heißt das denn alles drum und dran? Ist gar nicht immer so einfach, so jetzt in 3 Minuten wiederzugeben oder zu sagen, das war's, aber aus dem Bauch heraus, ja, glaube ich, kriegst du eben ein sehr gutes Gefühl dafür, warum dieser Kulturkreis anders funktioniert und aus meiner Perspektive das auch das Modell ist, was auch wir in Deutschland kopieren oder großteiliger kopieren sollten als eigentlich die Zukunft der Arbeit und wie man in Unternehmen besser arbeitet. Und wenn man das mal dort mitgemacht hat und wirklich live gesehen hat, ist das sicherlich das Beste, was man tun kann.
Du hast ja dann aber jetzt im Endeffekt jetzt nicht so die riesen Kontakte vorher zur Fintech-Branche gehabt, jetzt so direkt, ne? Also dann irgendwann hast du Kontist gegründet. Wie kam es denn dazu? Also man hat es schon so ein bisschen durchhören können, glaube ich, aber du hast ja dann wahrscheinlich irgendwann gedacht so, ja, also als Solo-Selbstständiger.
Der tatsächliche Sprung an der Stelle ist, darauf wollte ich vorher auch schon mal eingehen, die ist tatsächlich, ich bin ja dann, das Jahr kannst du jetzt in meinem Lebenslauf nachschauen, ich weiß es gar nicht, war jetzt genau irgendwann mal zu Economic gegangen in Dänemark. Das war so ein klassischer, ich brauchte dringenden Job, da war ein Buchhaltungsunternehmen.
2010 bis 2015.
Ja, genau. Ne? Ja.
Und was denn dein persönlicher Grund ist?
Genau, und perfekt, und hab da und bin dort hingegangen und wollte eigentlich denen nur helfen, ein paar Monate Beratung, was abrechnen und so, und bin dann da in dieser Buchhaltungsbranche. Das war so das Datev des Norgens, war zwar ein Startup, aber die hatten 80% Marktanteil, deswegen Datev, und bin dann dort hingegangen. Dann bin ich im Endeffekt dort hängen geblieben, habe ja dort dann auch zusammen die Firma Debitur gegründet, also auch wieder ein Buchhaltungssystem. Und wenn man es weiter denkt, heute, ja, das ist ja auch bei euch, wird der ein oder andere der Buchhaltungsanbieter ja auch dann mal interviewt oder dies oder jenes, Fastbill, René, kann ich mich noch erinnern. Heute zählt eigentlich dieses Thema Buchhaltung im weitesten Sinn auch zum Fintech. Das war damals noch nicht so. Ja, das heißt, in dem Moment habe ich jetzt nicht, Fintech, das Wort gab es noch gar nicht und sowas, aber ich bin eigentlich dann, wie du sagst, 2010 durch Zufall, durch ein Projekt in diese Buchhaltungsbranche reingekommen, habe dann auch schon irgendwie bei einem Hackathon 2012 oder 13 oder wann auch immer das jetzt war, hier mit Hilfe von André Bajorat bei einem Hackathon die erste Bankanbindung gemacht. Da haben die Dänen noch gestaunt. Das gab's damals gar, wow, das kann man so einfach machen. Da sind die Skandinavier relativ rückentwickelt bei dem Thema Banking APIs, oder waren sie. Also, und so kam dann auch diese Berührung, dass man, ne, bei der Buchhaltung, da muss dann die Bank integriert werden und so weiter und so fort. Und Banking per se hat mich nie wirklich so interessiert. Das war nicht, ich bin immer derjenige, ich wollte Lösungen für Selbstständige machen. Und ich hatte dann irgendwie wirklich viele Jahre Buchhaltung, wie gesagt, Debitur, wurde ja dann sondern Sumup verkauft, meine letzte Firma, gebaut. Und irgendwann saß ich da mal 2014, 15 und dachte mir, jetzt habe ich auch echt schon viele Jahre da investiert, um irgendwie hier Sachen zu automatisieren. Warum geht denn das eigentlich nicht voran? Und dann fiel mir irgendwie wie ein Schuppen vor den Augen, es geht nicht voran, weil wir nie die Daten haben. Wer hat die Daten? Die Bank. Und dann habe ich damals nicht selber einen irgendwie hier Banking-Anbieter gründen wollen. Ich habe dann N26 angerufen, die hatten gerade gestartet, oder mit BBVA, die kauften dann gerade Holvi, telefoniert und gesagt so, ich habe ja ein Buchhaltungsprogramm, ich würde das super gerne eigentlich mit einer Banking-Lösung vermischen. Ihr habt es, ich habe das, lass uns das doch mal zusammen machen. Und alle waren aber so zu beschäftigt und haben dann gesagt so, ach komm, nee Chris, haben jetzt keine Zeit, meldest du dich dann nochmal dann und dann und in 2 Jahren wieder und dann können wir drüber sprechen. Und wenn du das halt zu einem Multigründer sagst, ja, komm in 2 Jahren wieder, das ist der tödliche Satz in dem Sinne, ja, dann habe ich halt gesagt, ich mach's selber. Damals noch ganz frisch, Solaris hieß noch nicht mal Solaris, es waren glaube ich 8 Leute bei Finlieb gewesen, wir sind ja die allererste Kunden dann und haben dann diesen Weg eingeschlagen und zu sagen, im Endeffekt, wir wollen ein Konto haben, aber es war von Anfang an Mittel zum Zweck. Ich wollte eigentlich diesen ganzen Prozess, also von der Buchhaltung angefangen, jetzt komplett Thema Steuer, abdecken und ich brauchte im Endeffekt das Konto, damit ich das wirklich voll automatisiert machen kann. So kam es zur Kontistgründung damals.
Da war ja dann auch viel Wissen, das du halt noch nicht haben konntest, also jetzt gerade so in dem speziellen Bereich, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wird wahrscheinlich so gewesen sein. Da ist auch immer so ein Prozess drin mit sich einfach das Wissen draufschaufeln, einfach in großem Stil, ne? Und sich da einfach mal so richtig vergraben drin, denke ich mal.
Das ist schon so, das ist jetzt nicht unbedingt meine, natürlich tue ich mir auch Wissensaneignen und so, ich bin aber jetzt nicht derjenige, der irgendwie 50 Bücher liest, also online lese ich schon relativ viel und sowas, ne. Ich glaube, meine Stärke ist eher das Networking. Ich bin auch jemand, ich würde nie schaffen, irgendetwas alleine zu machen. Ich hätte keine Firma alleine gegründet, habe ich nie, da ist drum und dran. Ich bin der festen Glaube dessen, ich bin gut in manchen Dingen und unter anderem auch mich mit anderen Menschen zusammenzutun und sowas und dann daraus etwas entstehen zu lassen. Aber ich weiß, kenne ganz klar meine Schwächen und auch die Dinge, die ich nicht kann. Und ich habe mir dann damals, als mein Co-Founder kam, habe ich mir von N26 geholt. Meine amerikanische Co-Founderin, die kam von Nextdoor, aber die hatte auch ziemlich gutes Produkterfahrungen und so weiter. Also ich habe dann einfach Menschen um mich geschart, die sehr gut in ihren Bereichen waren. Und so kann man dann auch ein sehr gutes Unternehmen aufbauen. Das heißt gar nicht, dass ich jetzt da derjenige sein musste, der die ganzen Antworten auf die Fragen hat.
Also meine Frage wäre jetzt sozusagen, wenn ich dich jetzt so höre, Networking mega super. Ich stehe am Anfang, wo finde ich denn diese Netzwerke? Wie hast du sie gefunden? Hast du einfach Hans und Franz gefragt und irgendwann hat jemand gesagt, oh ja, ich kenne den André Bajorath oder ich kenne das Payment and Banking Team oder was weiß ich? Oder wie strategisch kann man Netzwerke finden?
Ja gut, also ich persönlich, das war jetzt auch in den Jahren davor, da war gerade Xing lustigerweise sehr aktiv in Belgien, als ich da gerade meine Karriere anfing und nach Belgien gegangen bin. Ich bin da echt immer einmal im Monat so, die hatten physische Events und ich bin da hingegangen. Es gab kein Thema oder sowas, aber ich kannte einfach niemanden und da bin ich da aufgeschlagen, hab da einen Abend mir dann Vorträge angeschaut und hab mich mit Menschen unterhalten. Also so bin ich wirklich so ganz, ganz, wie man's zu allen sagen würde, ja. Es war Ich hatte einen Job, aber ich brauchte mehr Leute kennenlernen. Ich glaube, danach hat sich das heute, hatte ich natürlich so für sowas überhaupt nicht mehr Zeit und würde man das nicht mehr machen, aber das stimmt nicht ganz, ne? Also wir sprechen ja gerade mit Veranstaltern von den einzigen Events, von denen ich mich ja ab und zu mal noch sehen lasse, ja, wo dann auch genau, also Payment und Banking oder PEX oder sowas sind ja auch genau Events, wo man das auch heute noch macht, ne? Wo ich persönlich auch hingehe, jetzt nicht, weil ich irgendwelches Wissen gerne hätte, sondern weil ich dort irgendwie dann halt Freunde treffe und so weiter und so fort. Aber später dann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich André kennengelernt habe, aber ich glaube, ich habe den mal irgendwann kontaktiert. Man verfolgt dann online irgendwelche Geschichten und das würde ich halt auch allen Leuten empfehlen. Wenn da jemand ist, der zu einem Thema was zu sagen hat, was euch interessiert, dann einfach anschreiben über LinkedIn, fragen, darf ich, kann ich und so weiter und so fort. Und gerade Leute wie ich mache das auch ganz häufig, dass mich Leute anschreiben heute und ich sie dann auch, wenn ich Zeit habe, ich habe so viele Requests, irgendwie 30, 40 pro Tag per LinkedIn, also ich meine, da kommt man irgendwann nicht mehr hinterher, aber wenn da zwischendrin jemand ist, wo ich echt so sage, oh cool, ja, das finde ich spannend, das würde ich auch ganz gerne mal machen, dann rede ich mal eine Stunde mit jemandem und gebe da Feedback, ne? Und das ist auch der Tipp, würde ich sagen, da draußen geht, sucht die spannenden Themen und ich glaube auch die Leute, die diese Themen haben, werden sich dann gerne mit euch über diese Themen unterhalten, ne? So war es, glaube ich, bei André. Ich habe ihn irgendwann mal angeschrieben und er kam dann auch nach Kopenhagen und hat mir meine allerersten Gehversuche im Banking mich dabei unterstützt.
Ja. Sehr gut. Also in dem Fall auch André als Mentor dann sozusagen.
Genau, ja, ja, sicher, auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, also ich bin mir sicher, wir könnten uns locker auch noch eine weitere Stunde mit dir unterhalten. Gerade so zum Thema eben, wie man dann, das klang jetzt gerade auch so, ja, nebenbei, dann habe ich mir die halt geholt und die und dann hatten wir dieses Team. Ich stelle mir das alles nicht so einfach vor, aber im Endeffekt, man muss halt machen. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man halt einfach vorangeht und einfach jetzt nicht zu lange irgendwie theoretisiert, sondern einfach mal wirklich sagt, okay, in die Hände gespuckt und losgelegt. Und es hat dir ja nicht geschadet, ne? Also ich meine, jetzt gerade Contest, um da nochmal den Bogen zu schließen, hast du jetzt erfolgreich verkauft, ist dein lukrativstes Projekt auch bisher, glaube ich, gewesen, dann dementsprechend, oder?
Genau, bei weitem, ja, bei weitem. Das schon, nee, klar, es ist auch immer, aber auch da, ich kann schon verstehen, würde ich mich heute selber treffen mit 25, ja, dann hätte ich auch Respekt davor, aber das ist abstrus, ja, aber das ist natürlich auch, deswegen erzähle ich das auch so ganz, so offen, da war viel dazwischen und da war viel Scheitern und da war viele kleine Projekte, mit denen ich mich halt nicht, ne, und so, und heute schaue ich dann halt zurück und lächle darüber und sag so, ja, gut, klar, war jetzt halt nicht das Allergrößte, aber habe ich halt gemacht und lief halt so und so, aber die Learnings sind schon da und ich, und ohne dieses aufzubauen und diese stufenweise das nächste Projekt, wäre ich auch heute nicht in der Lage. Ja, es geht nicht um die Schulausbildung, weil für mich ist es, und das ist vielleicht mein letztes Statement hier, aber für mich ist es wirklich so eine Sache im Kopf. Das habe ich ganz, ganz früh erkannt, ja. Wenn wir uns zu viel vornehmen, ja, dann schaffen wir es nicht, weil wir es uns selber nicht mehr zutrauen. Ja, wenn wir uns zu wenig vornehmen, dann lernen wir nichts mehr. Ja, also müssen wir immer so bei 120, 130 outside of our comfort zone arbeiten. Das ist so das Ideale, wo wir vorankommen, wo wir was lernen. Und es geht aber immer, man muss sich immer so weit, ich traue es mir noch zu. Es ist schon hochgradig unwahrscheinlich, aber ich traue es mir noch zu. Es könnte funktionieren. Und dann haben wir den Punkt, wo ich sagen kann, genau da soll man hingehen und da kommt man dann quasi voran. Aber das heißt halt auch, man kann nicht gleich von der Uni kommen, also es gibt mit Ausnahmen bestätigen die Regel, und dann quasi sagen, und jetzt raise ich hier irgendwie 50 Millionen Euro und mache hier die große Geschichte. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gegen die Wand geht, ist exorbitant hoch. Ja, aber wenn man eben den Atem lang genug hat und dazwischen eine oder andere Experience setzt, dann kann man durchaus eben dorthin kommen. Ja, aber es ist eben ein iterativer Prozess, wie man langsam sich selber, finde ich, seinen eigenen Kopf davon überzeugt, dass ich in der Lage bin, das zu tun. Und so habe ich immer so ein bisschen meine mich selber, glaube ich, überlistet, immer weiter zu gehen.
Hast du die nächste Gründung schon im Blick?
Ich bin jetzt erstmal noch eine Weile mit hier dabei. Das gehört sich ja auch so, um alles quasi geregelt zu machen. Werde ich nochmal gründen, ganz sicher. Und tut's in meinem Kopf schon vor Ideen sprudeln, auch ganz sicher. Let's see what the next thing is gonna be.
Sehr gespannt. Cool. Dann vielen Dank, Christopher. War super spannend, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dich auch mal wieder so zu sehen, ne?
Auf der nächsten Payment and Banking Veranstaltung im November vermutlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit und kann mich wieder auch solchen Themen widmen. Sehr gut. Ich bedanke mich auch bei euch. Hoffe, es war für euch auch spannend. Ich bin schon viel zu spät für meinen nächsten Termin, aber okay, vielen herzlichen Dank euch.
Okay? Dann mach's gut. Danke dir, ne? Mach's gut.
Und ganz herzlichen Dank.
Jo, tschüss. Danke. Tschüss. Dank, tschüss.